Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Linda Zervakis.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. CDU-Chefin Kramp-Karrenbauer wehrt sich gegen den Vorwurf, sie wolle die Meinungsfreiheit im Internet einschränken. Die CDU werde Meinungsvielfalt immer verteidigen, sagte sie heute in Berlin. Nach der Europawahl hatte sie von Meinungsmache gesprochen und Regeln für das Internet ins Gespräch gebracht. Daraufhin warfen ihr Kritiker Hilflosigkeit im Umgang mit digitalen Medien oder gar Zensur vor. Den Unmut Kramp-Karrenbauers hatte ein Aufruf von YouTubern erregt, Union, SPD und AfD nicht zu wählen.
Die Meinungs- und Pressefreiheit gehört zu den Grundrechten unserer Verfassung. Daran erinnern die Glastafeln im Schatten des Reichstags. Dass die CDU-Vorsitzende eine solche Selbstverständlichkeit heute in einer Erklärung ohne Briefkopf und Unterschrift verbreiten ließ, zeigt die Verunsicherung nach ihren gestrigen Äußerungen. Die aber, meinen manche in der Union, seien bewusst missverstanden worden.
Niemand in der CDU fordert eine Zensur. Was wir allerdings fordern, ist eine gesellschaftliche Debatte darüber, wie ein fairer Wahlkampf auch in Zeiten des Internets aussehen kann.
Auf ihrer gestrigen Pressekonferenz zur Europawahl hatte Annegret Kramp-Karrenbauer allerdings ausdrücklich über Regeln für das Internet gesprochen.
Die Frage stellt sich schon mit Blick auf das Thema Meinungsmache. Was sind eigentlich Regeln aus dem analogen Bereich und welche Regeln gelten eigentlich für den digitalen Bereich, ja oder nein? Und deswegen werden wir diese Diskussion auch sehr offensiv angehen.
Dies ist ein offener Brief.
Kritiker werten das als eine offene Drohung nach dem Video von mehr als 90 YouTubern vor der Europawahl.
Ja, man kann jetzt Regulierung reden, über Regeln, über Zensur. Es sind dann immer verschiedene Begriffe für ein und dasselbe, nämlich in irgendeiner Form die Meinungsfreiheit im Internet einzuschränken. Und das ist völlig indiskutabel.
Auf Distanz zur eigenen Vorsitzenden geht der nordrhein-westfälische Ministerpräsident Laschet. Das Grundgesetz schütze alle Medien und sei wie für YouTube formuliert. Innenminister Seehofer von der CSU mahnt zur Gelassenheit.
Jetzt haben wir jahrelang immer diskutiert, die Leute beteiligen sich zu wenig an der Politik, interessieren sich zu wenig an der Politik. Jetzt, wo das etwas dynamisch läuft, sind alle gleich wieder erschrocken, zum Teil sogar hilflos.
Der Deutsche Journalistenverband will die angeschobene Debatte dagegen fortführen.
Diese Fragestellungen, ob gewollt oder nicht gewollt, sind jetzt in der Welt. Wollen wir die Meinungs- und die Pressefreiheit in Deutschland schleifen oder nicht? Darüber muss jetzt diskutiert werden.
Verschiedene Petitionen zur Meinungsfreiheit im Internet fanden heute schon in den ersten Stunden Zehntausende Unterstützer.
In der SPD fordert Partei- und Fraktionschefin Nahles ihre parteiinternen Kritiker heraus. Gestern kündigte sie überraschend an, bereits kommende Woche über den Fraktionsvorsitz abstimmen zu lassen. Mögliche Konkurrenten sollten ebenfalls kandidieren, so Nahles. Der Schritt war offenbar nicht abgestimmt und sorgt für Unmut. Die Parteigremien hatten sich darauf verständigt, nach dem Debakel bei der Europa- und Bremen-Wahl keine Personaldebatten zu führen.
Kurz vor ihrem Auftritt im ARD-Brennpunkt gestern Abend muss Andrea Nahles schon viel kommunizieren. Tippen, texten, sich verteidigen. Gerade hat sie bekannt gegeben, dass sie nach der großen innerparteilichen Kritik die Wahl zum Fraktionsvorsitz vorziehen will.
Ich habe es mir so nicht gewünscht, aber ich habe mich heute entschlossen, den Stier bei den Hörnern zu packen.
Das Grummeln in der Partei hat sie dadurch nicht eingefangen, eher öffentliche Kritik heraufbeschworen. Die Partei müsse zunächst Antworten finden, für was sie stehe, bevor man das künftige Personal bestimme, heißt es aus dem wichtigen Landesverband Nordrhein-Westfalen.
Wir sind die Partei der Arbeit. Wir sichern sozialen Zusammenhalt. Wir sind die Partei des Friedens. Mehr Mut, mehr Spannung, auch darüber mal zu streiten und zu diskutieren, das sind inhaltliche Fragen. Wer glaubt, dass über eine Personaldebatte das jetzt aufzulösen ist, verkennt, in welcher existenziellen Frage auch die SPD als die führende Macht im linken progressiven Lager ist.
Wohin geht es für die SPD und wer steht am Steuer? Nahles will als Partei- und Fraktionschefin weitermachen, sucht und findet Unterstützer.
Das Feld ist jetzt offen, ist eine faire Auseinandersetzung und ich kann nur jeden ermutigen, das zu tun, der der Auffassung ist, mit jemand anders ist es besser oder er selbst fühlt sich besser geeignet. Ich persönlich unterstütze Andrea Nahles und denke, sie wird das dann auch klar gewinnen.
Unter den Debatten leiden vor allem die Wahlkämpfer im Osten. Hier hat es die SPD eh schon schwer, die Berliner Personalquerelen stören da umso mehr.
Wir müssen hier aus eigener Kraft gewinnen, das ist mir bewusst. Ich kann mich jetzt nicht darauf verlassen, dass uns Berlin hilft. Die Debatte in Berlin ist ja eine, die eher das Signal aussendet, sich nur um sich selber zu kümmern. Wir wollen uns hier um die Menschen in Sachsen kümmern.
In Berlin läuft nun trotzdem erstmal eine Personaldebatte und die könnte für die SPD doppelt gefährlich werden. Setzt sich Nahles durch, dürfte die Kritik von der Basis wohl nicht verstummen. Unterliegt sie, könnte die komplette Machtstruktur der Partei in Frage stehen. Das könnte zu einem Ende der Koalition führen. Noch hat aber niemand überhaupt angekündigt, gegen Nahles antreten zu wollen.
In Brüssel beraten die europäischen Staats- und Regierungschefs zur Stunde darüber, wer neuer EU-Kommissionspräsident werden soll. Aus dem Parlament kommt die Forderung, Nachfolger von Jean-Claude Juncker müsse einer der Spitzenkandidaten aus dem Wahlkampf werden. Dies verlangen unter anderem die beiden größten Fraktionen, die Europäische Volkspartei und die Sozialdemokraten. Die Staats- und Regierungschefs können frei entscheiden, wen sie vorschlagen. Der Bewerber braucht jedoch eine Mehrheit im Parlament.
Noch schnell die Agenda checken. Angela Merkel kommt als eine der Ersten. Es geht schließlich um die Top-Jobs in Brüssel. Und darum, Allianzen zu schmieden. Wer unterstützt wen? Gesucht wird ein Nachfolger für Jean-Claude Juncker. Die Anforderungen sind klar.
Einen ähnlich guten wie mich.
Das Prozedere läuft so. Der Europäische Rat, also die 28 Staats- und Regierungschefs, schlagen mehrheitlich einen Kandidaten oder eine Kandidatin für das Amt des Kommissionspräsidenten vor. Der muss dann vom Europäischen Parlament bestätigt werden. Das muss allerdings niemand aus dem Kreis der Spitzenkandidaten sein. Das birgt Konfliktpotenzial, denn genau das hatten die Fraktionsvorsitzenden des Parlaments am Mittag noch einmal mit großer Mehrheit gefordert.
Insofern wird das heute ein erster Austausch sein, bei dem ich als Mitglied der EVP-Familie mich natürlich für Manfred Weber einsetzen werde. Dennoch sollten wir pfleglich miteinander umgehen und wissen, dass wir zum Schluss eine konstruktive Aufgabe haben.
Denn neben der Nachfolge des Kommissionspräsidenten gibt es noch vier weitere Spitzenpositionen zu besetzen. Die der EU-Außenbeauftragten, den EU-Ratspräsidenten, den Präsidenten der Europäischen Zentralbank und das Europäische Parlament wählt einen neuen Präsidenten. Am Ende wird es wohl nur mit einem Gesamtpaket funktionieren. Ein großes Ziel, Geschlechtergerechtigkeit. Mindestens zwei Frauen sollen dabei sein. Es ist Zeit. Wir hatten noch nie eine Kommissionspräsidentin. Wollen wir die Europäer repräsentieren, können wir nicht die Hälfte der Bevölkerung ignorieren. Das Personalkarussell dreht sich. Entscheidungen stehen noch aus. Ich möchte heute nicht über Namen sprechen. Wir müssen berücksichtigen, was die Europäer bei der Wahl ausgedrückt haben und suchen jetzt die Persönlichkeiten, die die Glaubwürdigkeiten besitzen, entsprechend zu handeln. Am Ende wird Donald Tusk wohl den Auftrag erhalten, als Headhunter die Personalgespräche zu führen.
Zum Stand der Verhandlungen jetzt live aus Brüssel, Markus Preis.
Es geht um die Top-Jobs in Europa und da ist Vertraulichkeit Pflicht, selbst für Regierungschefs. Im Beratungssaal hier in Brüssel wird deshalb heute Abend sogar eigens das Telefonnetz blockiert. Nichts soll nach außen dringen. Auffällig war heute, dass nach den teils schroffen Äußerungen der letzten Wochen vor dem Treffen ruhigere Töne angeschlagen wurden. Selbst Länder, die sich zuletzt vehement gegen das Spitzenkandidatensystem ausgesprochen hatten, erklärten heute nur noch, dieses System sei so wörtlich keine heilige Bibel. Auch Frankreichs Präsident Macron wiederholte seine Ablehnung nicht ausdrücklich. Gefordert wurde von einigen allerdings, dass ein möglicher Juncker-Nachfolger auch Regierungserfahrung haben muss. Das spräche gegen Manfred Weber und er für Franz Timmermans und Margrethe Vestager. Die sind nämlich EU-Kommissare und waren in ihren Ländern auch Außen- bzw. Wirtschaftsminister. Es werden also spannende Beratungen. Einen Namen allerdings kann man heute Abend noch nicht erwarten. Zurück zu Linda Zervakis.
Österreich hat nach dem Kanzlersturz ein Interimskabinett. Bis zur Bildung einer Übergangsregierung beauftragte Bundespräsident Van der Bellen, die bisherigen Kabinettsmitglieder, die Amtsgeschäfte fortzuführen, mit Ausnahme des gestürzten Kanzlers Kurz. An dessen Stelle tritt Vizekanzler Löger. Kurz war gestern durch ein Misstrauensvotum des Parlaments gestürzt worden. Auslöser war ein Skandalvideo um Ex-Vizekanzler Strache. In der Tiermast werden in vielen Bereichen immer noch umfassend Antibiotika eingesetzt. Das geht aus einem Bericht des Bundeslandwirtschaftsministeriums hervor. Die Antibiotika können durch den Einsatz bei der Tiermast ihre Wirksamkeit beim Menschen verlieren. Die Gefahr besteht, dass sich Verbraucher mit Keimen im Fleisch infizieren, die gegen die Arzneien resistent sind. Davon betroffen sind auch sogenannte Reserveantibiotika für besonders schwere Krankheitsverläufe.
Bei Schweinen ist der Einsatz von Antibiotika am stärksten zurückgegangen, so der Bericht des Bundeslandwirtschaftsministeriums, der NDR und Süddeutscher Zeitung vorliegt. Untersucht wurde ein Zeitraum von 3 Jahren zwischen 2014 und 2017. Bei Mastschweinen sank die Antibiotikamenge um 43%. Mastkälber dagegen bekamen kaum weniger Antibiotika, genau wie Mastputen. Auch bei Masthühnern blieb der Einsatz fast unverändert hoch. Besonders problematisch, etwa die Hälfte der Antibiotika, mit denen Masthühner behandelt wurden, gehört zu den sogenannten Reserveantibiotika. Diese werden bei Menschen gegen schwere Infektionen eingesetzt, oft als letzte Möglichkeit. Je häufiger solche Mittel in Ställen verwendet werden, desto mehr Keime entstehen, gegen die Antibiotika nicht mehr wirken. Bundesärztekammerpräsident Montgomery ist deshalb über den Bericht besorgt.
Wir brauchen Reserveantibiotika für die Behandlung von Menschen. Die darf man nicht vorschnell in der Tiermast verwenden.
Der Agrarpolitiker der Grünen und Bauer Friedrich Ostendorf fordert ein Verbot von Reserveantibiotika. Außerdem mehr Platz für die Tiere, damit sie gesünder bleiben und so weniger Antibiotika benötigen.
Wir müssen die hochkonzentrierten Bestände abstocken. Wir haben viel zu hohe Tierdichten in diesen industriellen Massentierhaltungsanlagen. Dort stehen 40.000 Hühnchen in einer Halle. Das ist viel zu viel mit viel zu wenig Platz.
Das Bundeslandwirtschaftsministerium schreibt auf Nachfrage, die Anwendung von Reserveantibiotika in der Tiermast müsse restriktiver werden. Aus den Ergebnissen des Berichts werde das Ministerium gegebenenfalls gesetzgeberische Schlussfolgerungen ziehen.
Einen Anspruch auf ein tödliches Medikament für einen Suizid haben nur schwerkranke Menschen in extremen Notlagen, gesunde Patienten dagegen nicht. Das hat das Bundesverwaltungsgericht entschieden. Geklagt hatte ein älteres Ehepaar. Es beantragte eine tödliche Dosis Betäubungsmittel. Damit wollten die Eheleute ihr Leben beenden, solange sie noch handlungsfähig sind. Das Betäubungsmittelgesetz, so die Leipziger Richter, habe aber grundsätzlich das Ziel, Gesundheit und Leben zu schützen.
Die Europäische Zentralbank hat neue 100- und 200-Euro-Scheine in Umlauf gebracht. Die überarbeiteten Geldnoten sind mit weiteren Sicherheitsmerkmalen versehen und sollen schwieriger zu fälschen sein. Auf der Vorderseite rechts oben etwa befindet sich ein sogenanntes Satellitenhologramm. Dort bewegen sich beim Neigen kleine Eurosymbole um die Wertzahl. Schrittweise sollen die neuen Scheine verbreitet werden. Die Banknoten der ersten Generation bleiben gültig.
Der Fußballtraditionsverein Union Berlin hat erstmals in seiner Vereinsgeschichte den Aufstieg in die erste Bundesliga geschafft. In der Relegation setzten sich die Ostberliner gestern Abend gegen den VfB Stuttgart durch. Im Rückspiel genügte ein 0:0 vor den eigenen Anhängern im Stadion an der Alten Försterei.
Die Ruhe ist zurück im Stadion an der Alten Försterei in Berlin-Köpenick nach einer der größten Fußballpartys, die diese Stadt bisher gesehen hat. Nach dem Schlusspfiff gestern waren die Fans nicht mehr zu halten. Der erste FC Union ist erstklassig, der 5. Club aus der ehemaligen DDR-Oberliga, der in der Bundesliga angekommen ist.
Es ist unbeschreiblich. Ja, und die Feier war dann wirklich eine tolle Angelegenheit. Es wurde spät, man hört es auch ein bisschen an meiner Stimme, ein bisschen angeschlagen, aber soweit hat es Spaß gemacht.
1966 gegründet, war Union schon immer ein Außenseiterverein. Bei Arbeitern und Bauern beliebt, war Union für die DDR-Staatsoberen eher das ungeliebte Schmuddelkind. Sportliche und finanzielle Katastrophen schweißten die Eisernen nach der Wende endgültig zusammen. Fans spendeten mehrfach Bares und Blut für Union. Ihr Stadion haben die Anhänger über Monate selbst mit umgebaut, ehrenamtlich. Die Vereinshymne Eisern Union stammt von Punkröhre Nina Hagen. Und besinnlich wird es beim alljährlichen Weihnachtssingen im Stadion. Nun ist dieser Kultclub also ganz oben angekommen. Als 56. Verein seit Gründung der Bundesliga.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Mittwoch, den 29. Mai.
Auch morgen noch haben es der Süden und Südosten Deutschlands mit einem Tief zu tun. Sowohl in der Nacht als auch am Tag daher an den Alpen zum Teil noch Dauerregen. Im Süden und in der Mitte fallen noch hier und da Schauer. Am Tag im Süden und Südosten neben Lichtblicken dichte Wolken mit Schauern und kurzen Gewittern. Sonst zeigt sich neben Wolken die Sonne auch mal länger. In der Nacht im Nordwesten mancherorts Bodenfrost, am Tag 10 Grad am Alpenrand, 20 Grad an der Saar. Am Donnerstag liegen der Osten und Südosten auf der sonnigen Seite, der Westen und Nordwesten unter Wolken. Am Freitag in der Nordosthälfte ab und zu Regen oder Schauer, im Südwesten Sonne und Wolken. Am Samstag im Südwesten häufig Sonne bis 28 Grad.
Um 22.15 Uhr hat Pina Atalay diese Tagesthemen für Sie. Annegret Kramp-Karrenbauer in Erklärungsnot wird die Chefin langsam zum Problem für die CDU. Und Boom der Privatschulen, wie sich die Gesellschaft schon in der Grundschule spaltet. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.